Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Dienstag, den 29. April, und ihr werdet es vielleicht gemerkt haben, es kam letzte Woche, also es war ja eigentlich doppelt peinlich. Wir hatten ja sogar gemeint, dass wir einen Livestream machen und dann kam gar nichts mehr hinten raus.
Ja.
Es war ein Problem, ja, ich war gesundheitlich etwas angeschlagen und zusätzlich kamen dann auch noch Terminprobleme bei Michael mit
Ja.
dazu und ja, wir haben dann gemerkt, das hat leider keinen Sinn gemacht. Deswegen bitten wir da euch um Entschuldigung. Die Woche wird aber, ja, wird es wieder in normalen Bahnen ablaufen. Also ihr seht jetzt oder bekommt jetzt heute die Folge zu hören. Und wir haben ja am, heute ist ja Mittwoch, wenn ihr es zu hören bekommt. Morgen werden wir die Quartalszahlen dann am Abend live streamen. Das machen wir auf jeden Fall dann. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Genau. Ansonsten, ja, recht viel los weiterhin, nicht nur zahlenmäßig, auch ansonsten Nachrichten, aber wie immer erstmal so kurz, ja, Michael, erzähl mal, was ist so los an den, Märkten, was sollte man wissen aktuell?
Ja, gut, du weißt mal, wo soll man anfangen, wo soll man aufhören? Zumal wir
Ja.
jetzt ja gar nicht letzte Woche mehr gesprochen
Ja.
hatten am Freitag. Ja, übrigens, mir ging es dann ja auch freitags nicht mehr so gut. Ich war mittags so unfassbar fertig wie noch nie. Ich hing hier in so einem Meeting, bin fast eingeschlafen und dann habe ich aber auch abends richtig abgebaut und habe mir hier mich etwas übergeben und so. Also samstags ging es dann irgendwann wieder besser, aber ich hatte mir irgendwas eingefangen. Deswegen, ja, es ging einfach nicht, aber wir probieren es. Mo am, ja genau, also am Donnerstag, am 1. Mai den Stream zu machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ja immer ist. Bei uns ist eigentlich am 1. Mai auch immer so ein bisschen Halligalli. Vielleicht habe ich auch das ein oder andere Getränk intus. Also wenn ich dann noch mehr Mist erzähle, dann wissen wir, woran es liegt, ja. Deswegen, ja, aber an sich, was ja schon auffällt, ne, wir sind immer noch im selben Themenbereich mit den Zöllen. Aber was auffällt, ist, dass die Trump-Regierung doch teilweise immer wieder zurückrudert, versucht zu beruhigen, weil der Druck doch einfach zu groß wird, weil sich die Wirtschaftsindikatoren teilweise deutlich abkühlen, weil Unternehmen Alarm schlagen und jetzt gibt es immer mehr zum einen ja Aufweichungen oder Entgegenkommen bei Zöllen heute, beziehungsweise wenn ihr es hört, gestern soll vieles kommen in Richtung Automobil, dass dann Autoteile nicht mehr nochmal extra, ich glaube, besteuert werden, wenn schon die Autos besteuert wurden oder die Zölle auf Aluminium und sowas nicht doppelt besteuert werden mit Zöllen und so weiter. Also in die Richtung passiert da einiges und ja, ansonsten, Scott Bessent hat ganz oft immer wieder jetzt betont, dass man ja ganz nah an Deals ist. Die sollen diese Woche verkündet werden oder nächste Woche. Das hört man auch schon ganz häufig. Also man hat so insgesamt das Gefühl, dass sie doch unter Druck geraten sind, aber was schon sehr spannend ist und was ich auch nicht gedacht hätte, dass der Markt sich so gut hält aktuell weiterhin. Ja, wir sind auf einem sehr hohen Niveau. Wir laufen zwar jetzt seitwärts, aber der große Druck nach unten ist bisher nicht da. Also wenn man mal anschaut, wie stark der Markt jetzt den Rebound schon ja fortgeführt hat, da ist jetzt auch schon ein gewisser Optimismus wieder eingepreist, dass es da Handelsdeals gibt beziehungsweise ein Entgegenkommen. Denn die Lage an sich ist ja aktuell schon bei vielen Unternehmen sehr schwierig. Die Prognosen werden teilweise ausgesetzt, teilweise wird gesagt, Prognose exklusiver irgendwelcher Zölle und so weiter. Also die Belastungen sind da. Das darf man nicht vergessen. Es gab jetzt, ich habe gestern eine spannende Grafik gesehen. Die Zahl der, also die Frachtraten von China in die USA sind teils um 40% eingebrochen. Und die brauchen so, ich glaube, so zwischen 18 bis 24 Tagen, bis die Schiffe dann in den USA ankommen. Dann werden die ja noch verladen. Und dann könnte es so sein, dass in 25 Tagen, also ab dem Tag, wo jetzt die Zölle in Kraft getreten sind, dass dann die Regale leer werden. Also das wird schon sehr spannend zu sehen, was dann so passiert und wie Verbraucher dann reagieren. Und ganz frisch kam eben noch die News, weil Amazon ist jetzt zum Beispiel auch extrem stark betroffen und sie müssen ja die Preise erhöhen. Sie wollen jetzt explizit auch die Zollbelastungen auf die Preise mit draufschreiben. Dasselbe macht Temu auch und das sind die Preise teilweise um 200, 300% gestiegen und irgendwie ist es ja schon so ein kleiner Nadelstich, dass man dann halt einfach sagt, okay, ja, unsere Preise sind eigentlich nicht gestiegen, aber hier bedankt euch bei eurem Präsidenten mit den Zöllen und das sorgt auch noch für mehr Druck bei der Trump-Regierung, dass man da entweder noch neue Ausnahmen findet oder dass man halt in Verhandlungen tritt mit China. Ja, ich, du hast wahrscheinlich auch mitbekommen, also ich weiß nicht, wie oft es jetzt irgendwie kam, dass Trump behauptet hätte, wir reden gerade mit China und China hat immer wieder gesagt, nee, wir reden nicht. Jetzt hat aber Scott Bessent gesagt, ja, er hat mit seinem Counterpart gesprochen. Aber so richtig viel aus China hört man nicht, ja. Aber es sind scheinbar Kontakte da, aber wir sind da weit, weit von entfernt, dass da irgendwie jetzt ein Deal gibt. Also bin noch mal gespannt, ob die sogar nächste Woche wirklich ein Deal kommt oder ob das nur so ein Abstecken von Rahmenbedingungen sind, sowas in die Richtung, wurde auch schon gesagt, weil so ein großer Handelsdeal, den dann final zu bestätigen und sowas, das dauert normalerweise Jahre. Also ganz so einfach ist das alles nicht, ja. Und man kann ja auch nicht mit hunderten Ländern gleichzeitig verhandeln. Also es ist irgendwie alles weiter sehr verworren, aber der Markt, der hält sich gut, muss man einfach sagen. Ja, aber ich persönlich, ich hatte das auch oft bei Instagram gesagt, ich habe jetzt auch eine recht hohe Cashquote wieder in den Trading Depots. Ich habe den Bounce wirklich schön mitgenommen, habe aber jetzt wieder so 60, 65% Cash und warte jetzt einfach mal ab. Denn was man jetzt sieht, wir sprechen ja gleich über ein paar Zahlen, die Bewegungen in beide Richtungen, ja, die können schon ganz ordentlich sein. Deswegen, ja, also Enttäuschungspotenzial ist natürlich jetzt auch da, nachdem die Kurse schon so gestiegen sind, aber es gibt auch immer noch Bewegungen nach oben.
Ja, das stimmt natürlich, aber ja, kommt dann immer darauf an, welches Unternehmen man dann im Depot hat. Wenn du zum Beispiel am heutigen Tage Hims & Hers als Trade
Hast
im
du die nicht
Depot
gestern
gehabt
noch gekauft,
hättest,
zum Beispiel? War
ja
doch
doch,
ganz.
deswegen ist sie jetzt heute 40% nach oben gegangen. Ja, nee,
News
Spaß beiseite.
Daniel W. aus Deutschland, Investflow, kauft Hims & Hers. Neben News, es gibt noch eine Kooperation mit einem großen europäischen Unternehmen.
Mit einem Unternehmen, das er schon im Depot hat. Also
Genau.
besser geht's
Ach,
nicht. Nee, aber
du hast sie quasi vermittelt wahrscheinlich, oder?
so sieht's aus, ja. Deswegen ist heute auch die letzte Podcast-Folge insgesamt von der Provision. Da brauche ich mir dein doofes Geschwätz nicht mehr immer anhören dann. Nee, Spaß beiseite. Also es ist heute bekannt geworden und daraufhin ist Hims & Hers tatsächlich zumindest zum jetzigen Stand 40% im Plus, dass man eine Kooperation mit Novo Nordisk und Wegovy eingeht. Und was wirklich selten bei solchen News ist, dass tatsächlich auch Novo Nordisk positiv darauf reagiert hat. Also das ist schon, das zeigt schon, wie positiv das für beide Unternehmen gesehen wird. Hims & Hers, die bringen halt natürlich da ein riesiges Netzwerk mit, die wachsen extrem stark. Man wird natürlich bei Wegovy da vielleicht an der einen oder anderen Ecke so ein bisschen Margenpunkte verlieren, aber ich meine, es ist natürlich im Endeffekt dann immer geht es halt darum, was dann unterm Strich übrig bleibt. Ich meine, wenn du ein bisschen weniger Marge hast, dafür aber sehr viel höhere Volumina, dann geht man den Tausch natürlich ganz gerne ein. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es für beide sehr positiv ist. Vor allem halt eben auch da, wahrscheinlich hätte Hims & Hers irgendwie weiterhin einen Weg gefunden, das Medikament weiterhin zu verkaufen. Ich meine, wir sind immer noch in den USA, da ist immer alles möglich, was das angeht. Und daher, natürlich für Hims & Hers die nochmal deutlich bessere Nachricht, weil das ist ja auch einer der Gründe, warum die Aktie zuletzt so unter Druck geraten ist, weil eben so diese Fantasie weg war mit den Abnehmmedikamenten. Jetzt ist sie natürlich wieder, oder jetzt ist es nicht nur eine Fantasie, kann man sagen. Das ist natürlich schon eine sehr krasse News. Und daraufhin beide Aktien heute im Plus, aber Hims &
Ja.
Hers natürlich der ganz große Gewinner
Ja,
von der
also ich
Geschichte.
muss sagen, das ist schon erstaunlich, denn es ist ja so, Hims & Hers, wir hatten ja oft drüber gesprochen, brutales Wachstum, sie sind dann in den Abnehmmarkt eingestiegen. Es gab ja die ganze Zeit diese Lieferprobleme bei Eli Lilly und auch bei Novo Nordisk, deswegen hat man dann die selbst zusammengepanschten, also diese Compoundings gemacht. Da wurde aber jetzt dann gesagt, ich glaube, ab Mai war das, darf man die nicht mehr vertreiben, weil ja eben keine Mangelzustände mehr da sind. Und dementsprechend kam die Aktie massiv unter Druck. Ich glaube, Hims & Hers wollte dann das irgendwie anderweitig versuchen mit so einem dem Vorgänger Wirkstoff wollten die das jetzt im Laufe des Jahres anfangen, unter anderem. Dann wollten die vielen Sachen abnehmen, Pillen machen, also einfach nur Vitamine und so, aber die wirken natürlich bei weitem nicht so gut. Und jetzt eben doch diese Kooperation. Also es kostet $599, das muss man wissen. Ab $599 Wegovy plus das Angebot von Hims & Hers auf der Plattform, also die Beratung und sowas mit Ernährungsberatung ist da glaube ich auch noch mit dabei, ist deutlich teurer als das, was Hims & Hers vorher angeboten hat. Das ist schon ein Problem in Anführungszeichen und man weiß nicht jetzt, wie hoch die Margen sind, aber für mich ist es ja schon eine Art Ritterschlag für Hims & Hers, muss man ganz klar sagen. Und es zeigt auch, dass Novo Nordisk aus dieser Position der Stärke, ne, letztes Jahr, wo die Aktie immer weiter gestiegen ist, wo denen die Sachen aus den Händen gerissen wurden, wo es ja wie gesagt eine Knappheit gab, jetzt in eine Phase kommt, wo man eben um Marktanteile einfach kämpft auch jetzt mit Eli Lilly und so weiter. Und da verbündet man sich dann eben auch mit einstigen Konkurrenten oder einstigen Unternehmen, die man ja sogar verklagt hat. Ich glaube, beide haben ja immer mal wieder Klagen, wollten sie durchsetzen, dass das ja nicht erlaubt ist, dass sie da diese Compoundings vertreiben. Also sehr, sehr spannend und für mich, ja, wirklich eine super News, eigentlich auch für beide, muss man sagen, ja, denn Novo Nordisk kann jetzt auf ein stark wachsendes Unternehmen setzen und dort dann den Absatz erhöhen und Hims & Hers hat sich jetzt eben mit dieser Kooperation den Zugang, den offiziellen Zugang zu Wegovy gesichert und ich denke mal, die werden damit auch noch ein bisschen Geld verdienen. Wie viel ist die große Frage und das Spannende ist aber, also das ist nicht nur eine Kooperation jetzt mit Wegovy, sondern soll der Anfang einer Kooperation sein. Also man will da auch in Zukunft noch mit vielen anderen Sachen kooperieren, deswegen ich finde es spannend, ja, und Hims & Hers, die Aktie ist unberechenbar, also die war vorhin bei plus 42, gerade eben war sie bei plus 30, jetzt ist sie wieder bei plus 35, kann alles passieren heute, ja. Die Short-Seller-Quote ist extrem hoch bei der Aktie einfach. Es gab sehr viele Abstufungen zuletzt auch. Sehr große Skepsis, ne, weil die gesagt haben, die Analysten zu Recht wahrscheinlich auch, ja, diese ganz starke Jahresprognose, die sie abgegeben haben, wie soll die denn erreicht werden, wenn man diese Abnehmmedikamente nicht mehr vertreiben darf, ne? Und jetzt ist zumindest wieder mehr Hoffnung da. Also, ja. Hims & Hers ist ein ganz, ganz heißes Eisen.
Ja, also, aber das jetzt halt zu Recht und da erwischt man dann halt die Shortseller so völlig auf den falschen Fuß und wahrscheinlich haben sie auch deswegen lange, sage ich jetzt mal, an der Ding festgehalten. Ich meine, das werden sie nicht erst letzte Woche entschieden haben, dass es da eine Kooperation gibt. Und ich glaube halt auch, ich würde das mit den Klagen auch nicht allzu eng sehen. Ich glaube, da ging es bei Novo Nordisk auch eher darum, also jetzt nicht, dass die dem Unternehmen an sich schaden, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, da ging es wahrscheinlich eher um diesen allgemeinen Zustand, dass jetzt halt ein Unternehmen da so ein gepanschtes Zeug, also es ist natürlich nicht gepanscht, also ihr wisst da, was ich meine. Ich glaube, da ging es eher darum und das zeigt jetzt auch, sonst, wenn die jetzt da so verfeindet wären oder so, dann ja, würden die jetzt ja nicht miteinander kooperieren dann, ja. Aber interessante Entwicklung und ich als Novo Nordisk Aktionär werde es auf jeden Fall auch weiter mit beobachten. Für Novo Nordisk wird es jetzt wahrscheinlich nicht so diesen Mega-Schub jetzt erstmal geben, ja, aber ich glaube, es hilft ihnen auf jeden Fall daran, die starke Marktposition zu behalten und an den einen oder anderen wird man da schon dann eben eher dann Richtung Wegovy führen und ja, gerade wenn die Preisunterschiede natürlich groß dann sind zwischen Wegovy und dann dem Produkt von Eli Lilly, deswegen auf jeden Fall interessant und da bin ich dann mal sehr gespannt, wie sich jetzt auch die Ergebnisse bei Hims & Hers dadurch weiterentwickeln werden. Genau. Nice. Bevor wir nun zu den vielen spannenden Zahlen kommen, wie Cola, PayPal oder Pfizer. Noch ein kurzer Hinweis, ein Dankeschön an den Smart Broker für das Sponsoring dieses Videos, eine kurze Werbeunterbrechung. Wenn ihr beim Smart Broker über unseren Link ein Depot eröffnet, bekommt ihr eine Telekom-Aktie gratis, ohne dass ihr dafür was einzahlen müsst, ohne dass ihr irgendwelche Trades oder so machen müsst. Ihr habt hier die Möglichkeit, über 40.000 Aktien an mehr als 25 Börsenplätzen zu handeln und das Ganze oft schon ab 0 Euro den Trade. Ihr habt viele ETFs, Sparpläne ohne Ordergebühren, echte Kryptowährungen, Fonds, Derivate, Anleihen, alles in einem Broker. Deswegen schaut es euch unbedingt mal an. Wir können es euch wärmstens empfehlen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, je nachdem von welcher Plattform ihr reinschaut. Die Ultras, da wissen wir natürlich, die gucken erst auf YouTube das Video und dann hören sie es nochmal auf Spotify dann natürlich an. Deswegen
Podcast auch noch.
Genau, ja, das sind dann wirklich die absoluten Gönner dann. Deswegen, da könnt ihr euch ja dann aussuchen, welchen Link ihr nehmt und damit Werbung Ende. Ja, viele interessante Zahlen heute und ich würde sagen, wir starten mal mit der Coca-Cola Company. Finde ich vor allem sehr interessant, da Cola wahrscheinlich eine der stabilsten Konsumaktien in den, also man muss schon fast Jahre sagen, weil wenn man sich so den Verlauf von PepsiCo beispielsweise jetzt angeschaut hat, von der Nestle oder so, also die haben da ganz andere Probleme, aber man muss jetzt dazu sagen, ich fand die Zahlen jetzt diesmal von Cola tatsächlich nicht so berauschend, denn das Unternehmen ist geschrumpft tatsächlich. Letztes Jahr hatten sie noch teilweise wirklich tolle Wachstumsraten und jetzt mussten sie einen Umsatzrückgang von 2% vermelden. Allerdings sind es die Net Revenues, also die Organic Revenues, das ist aber auf Non-Gap-Basis, da schreiben sie plus 6%, aber ich sag auch immer, also gerade so dieses Non-Gap und Adjusted und so, also guckt euch einfach die nackten Zahlen an und nicht immer so dieses viele Rumgerechne und Rausgerechne, macht für mich irgendwie nicht so viel Sinn, ja. Was man dazu sagen kann, aber an sich ist es jetzt auch nicht, dass man sagen muss, oh Gott, Katastrophenzahlen, also es ist jetzt nämlich auch so, die Cost of Goods Sold, die sind nämlich ebenfalls 2% rückläufig gewesen. Heißt im Umkehrschluss, man hat keine Marge oder ähnliches eingebüßt, sondern da ging es dann halt eben eher so ein bisschen um ein bisschen weniger Volumen dann. Das Operating Income, das ist sogar deutlich gestiegen, lag aber daran, dass sie im letzten Jahr hier eine Einmalbelastung bei den Other Operating Charges hatten. Also die sind komplett weggefallen. Deswegen ist auch das Net Income diesmal gestiegen um knapp 5% von 3,17 auf 3,33 Milliarden. Aber man muss auf jeden Fall festhalten, also dieses Jahr hat jetzt erstmal ein bisschen holpriger begonnen, Umsatzrückgang, den sie zu vermelden hatten. War man jetzt so, vor allem so aus dem letzten Jahr, ich weiß noch, da hatten sie teilweise echt richtig starke Zahlen. Mhm. Aber wenn man sich jetzt so anschaut, ich glaube, die Aktie hat sich auch nicht groß bewegt. Also das heißt, man hat eigentlich auch so ziemlich mit dem gerechnet, würde ich jetzt mal sagen. Oder wie würdest du das einordnen?
Genau, also es war beides sogar ein Ticken besser als erwartet. Der Umsatzrückgang war, ich habe es gerade nochmal geschaut, also währungsbedingt unter anderem und die Auswirkungen der Verlagerung von Abfüllbetrieben. Also die machen ja immer hier mit ihren Lizenzen, die sie vergeben, anscheinend haben sie da irgendwas geändert. Also das waren die Gründe. Kann man, ja. Am Ende, du hast recht, ne? Also am Ende zählen immer die nackten Zahlen, aber es ist trotzdem immer ganz spannend, zumindest mal zu schauen, was sind die Gründe, was ist da adjustiert worden. Wenn man natürlich Gott und die Welt adjustiert irgendwann, ja, oder dann sagt, das ist ja doch organisch, aber am Ende ist alles rausgerechnet irgendwie. Ja. Manche Unternehmen übertreiben das dann halt auch immer, ne?
Die so wie Talent hier.
Ja, die machen dann da alles rein und sagen, ja, alles super, ne? Aber am Ende guckst du dann, okay, was ist denn hier los? Ja, ja, also das ist der Grund, aber ja, die Aktie ist 1% im Plus immerhin und das Ergebnis war 1 Cent besser als erwartet und ich glaube, der Umsatz war inline so ungefähr, ne? Also Aktie ist auch krass, ja, also die Coca-Cola-Aktie ist nahe der Hochs, also absoluter Wahnsinn. Also
ja,
die also war Anfang des Jahres bei $60, steht jetzt bei 20%. Im Plus ungefähr, also.
Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, also wie gesagt, die Zahlen jetzt, also nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, boah, das sind schlecht oder Katastrophen, auf gar keinen Fall, ja, vor allem wenn man bedenkt, wie schlecht es einigen Konsumunternehmen zuletzt ging, also die Gewinne vor allem waren natürlich sehr positiv, wie ich es ja gerade gesagt habe, aber an sich, man war von letztem Jahr halt deutliches Wachstum gewohnt, das ist jetzt diesmal eben nicht so gewesen, aber unter sich, wenn man sich auch so die News dann anschaut, der Markt hat es auf jeden Fall sehr positiv aufgenommen und wie es der Michael gesagt hat, also eher sogar noch ein leichtes oder ein kleines bisschen positiv überrascht. Deswegen, also alles in Butter könnte man sagen, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass Cola auch so bewertungstechnisch schon so wirklich eines der heißesten Eisen, sage ich jetzt mal, im Konsumsektor ist. Also die haben halt auch regelmäßig wirklich Bewertungskennzahlen, eher so wie eine Tech-Company und da stellt sich natürlich die Frage, ob sie so da immer das abliefern können, weil bei einem KGV, wo bei über 29 liegt und eine Free Cash Yield 1,5%, EV EBIT 24.
Ja, das ist knackig. Das ist aber schon. Aber ich glaube, knackig, der Witz ist, jetzt, ich glaube, Coca-Cola wird mehr denn je nochmal als sicherer Hafen gesehen.
Denn ja, das
spielt ihnen zu. Sie haben jetzt nochmal explizit gesagt, dass sie jetzt von den Zöllen nicht so sehr betroffen sind. Klar, sie haben ja überall ihre lokalen Abfüller und so weiter, müssen da nicht irgendwie Lieferketten riesig aufbauen. Die braune Suppe wird einfach abgefüllt und von uns getrunken, so ist es einfach. Ja. Deswegen, ja, also das ist ein Stabilitätsanker einfach, kann man einfach nicht.
Aber da muss man halt einfach dazu sagen, also da muss man sich halt jetzt zumindest die Frage stellen, wenn ich sie noch nicht im Depot habe, dann ist es halt jetzt für mich nicht mehr so der sichere Anker. Also dass ich sage, ich schichte jetzt um in eine Cola bei einem KGV 29. Sie sind jetzt auch für ihre Verhältnisse, wenn man sich so die letzten Jahre anschaut, also das KGV 29 ist auch so wirklich so 29,30 ist eigentlich so immer ihr Cap gewesen. Ja, also da wäre ich schon sehr vorsichtig. Wenn ich sie aber im Depot hätte, dann kann man natürlich da einfach ganz entspannt sein. Also man kann mit den Zahlen da durchaus zufrieden sein. Deswegen, ich glaube, so fasst es ganz gut zusammen, aber jetzt aktuell in eine Cola umschichten, da würde ich mir tatsächlich eher mal so eine PepsiCo anschauen, die, also das ist natürlich brutal, was die für einen Abwärtstrend hat, die Aktie, das muss man natürlich fairerweise auch sagen, also da jetzt direkt mit einer vollen Position einsteigen, da wäre ich auch vorsichtig, aber bei einer PepsiCo bekomme ich halt eine Free Cash Flow Yield von 4%, ein EV-EBIT von unter 16 oder ein KGV von unter 20, ja, und das ist dann halt doch nochmal was ganz anderes. Und die Dividendenrendite mittlerweile bei über 4% für einen Dividendenkönig mit so einem interessanten Geschäftsmodell oder soliden. Da muss man natürlich aber jeder selber abwägen dann, weil man hat natürlich gesehen, die letzten ein, zwei Jahre, Cola definitiv die besseren Ergebnisse als abgeliefert. Genau. Dann, ja, aber eine wirkliche Enttäuschung ist diesmal, ja, was auch nicht so selten vorgekommen ist in den letzten Jahren, sind die PayPal-Zahlen gewesen. Die sind erstmal nicht positiv vom Markt aufgenommen worden. Und ein Stück weit ist es für mich auch nachvollziehbar, weil der Umsatz, der ist gerade mal um 1% gewachsen. Also da hatte man sich so an der einen oder anderen Ecke ja schon ein bisschen mehr eigentlich erhofft. Also ich bin mir auch sicher, dass da die meisten eigentlich so ein bisschen mehr erhofft hatten. Man war auch leicht unter den Erwartungen. Die lagen prognostiziert bei 7,85 Milliarden. Rausgekommen sind jetzt 7,79 Milliarden. Oh. Und da konnte nicht mal darüber hinwegtäuschen, dass das Net Income um 45% gewachsen ist. Man hat nämlich weiterhin, das hat ja der CEO, mittlerweile kann man ja nicht mehr neu sagen, weil der ist ja jetzt, der Herr Chris ist jetzt auch schon seit knapp anderthalb Jahren an Bord. Man hat halt gesagt, dass man weiterhin den Fokus auf seine margenstarken Produkte legen möchte. Sehr positiv hervorgehoben, das wurde zum Beispiel auch in den USA in den Medien gezeigt, ist weiterhin Venmo gewesen. Hier hat sich der Umsatz um 20% verbessert und auch das Zahlungsvolumen bei Venmo ist um 10% nach oben gegangen. Die Nutzung der Venmo-Debitkarte, die stieg sogar um 40%. Das ist also so ein bisschen so der Lichtblick dann hier. Aber viele haben halt weiterhin, und es ist teilweise natürlich auch nachvollziehbar, die berechtigte Angst, dass so ihr absolutes Kerngeschäft da immer weiter unter Druck gerät durch Apple, durch Google und auch durch Shopify, haben sie gesagt. Und es ist natürlich nachvollziehbar, das Unternehmen weiß es. Sie haben aber gesagt, dass sie ihren markeneigenen Checkout, den möchten sie bis 2027 jährlich um 8-10% steigern. Zuletzt lag es jetzt bei 6%. Also da war man auch noch so seinen eigenen Erwartungen ein bisschen hinterher an sich. Es sind jetzt keine super schlechten Zahlen gewesen. Das Total Payment Volume ist um 3% gewachsen, aber man kann natürlich nachvollziehen, dass da die Leute sehr viel mehr erwartet haben, vor allem wenn man halt natürlich auch bedenkt, wie schwach die Vorjahre dann hier einfach waren, also dass man eh schon auf einem niedrigen Niveau ist. Aber die Aktie hat halt weiterhin eine Free Cash Flow Yield von über 10%, ja, also die Cashflows, die sind halt gigantisch. Wir haben EV-EBIT von 11. Aber mit den Zahlen konnte man jetzt hier nicht irgendwie so den Turnaround einleiten.
Ja. Also genau, das Umsatzwachstum, du hast gesagt, das ist schon enttäuschend, muss ich auch als PayPal-Aktionär sagen. Aber ganz jetzt aus dem Nichts kommt es ja auch nicht. Sie haben bewusst, du hast gesagt, sie verzichten bewusst auf margenschwaches Geschäft. Ich glaube, bei Braintree unter anderem hat man da auch Kunden einfach gekündigt. Und unterm Strich muss man ja schon sagen, dass die Ergebnisentwicklung wirklich extrem gut war. Und da hat man auch die Schätzungen massiv übertroffen. Also 1,16 Dollar wurden erwartet und es waren dann 1,33 Dollar adjustiert. In dem Vorjahr 1,08 Dollar. Also da war man schon richtig gut unterwegs. Venmo, wie gesagt, läuft extrem gut. Zahl der aktiven Accounts ist gestiegen. Also, dass PayPal jetzt direkt disruptiert wird und keiner mehr PayPal nutzt, ist halt auch Quatsch. 436 Millionen aktive Accounts. Also ist sehr stark. Und was ich noch positiv finde, ist auch der Ausblick fürs Q2, 1,29 bis 1,31 Dollar. Da lagen die Schätzungen auch nur bei 1,22 Dollar. Also da sieht's eigentlich weiter ganz gut aus. Die Aktie war vorhin 3% im Minus. Sie ist, Stand jetzt, also wir sind jetzt kurz vor Börsenstart, Sie ist jetzt ins Plus gedreht, denn es läuft gerade der Call und ich habe ganz frisch gerade eben die Meldung hier rausgesucht. Eine Sekunde, genau. Also der PayPal-CEO, der Alex Chris, hat gesagt, das Konsumverhalten ist bis jetzt ziemlich gesund noch, hatte er gesagt. Und er hatte sogar, glaube ich, noch Zahlen genannt, dass es im April, muss ich gerade noch mal schauen, ich hatte das doch gerade eben hier, dass die, ah ja, hier genau, dass man einen Uplift in Total Payment Volume gesehen hat im April. Also es ging im April sogar weiter nach oben. Ja, man könnte ja meinen, im April fällt man jetzt von der Klippe, aber PayPal hat auch die Jahresprognose trotz dieser unsicheren Lage bestätigt, was ich ja eigentlich schon sehr erstaunlich finde. Und wenn man sich das jetzt alles anschaut und dann aber auch die Kursentwicklung anschaut, dass da jetzt kein riesiges Wachstum erwartet wurde, ist eigentlich klar, die Bewertung ist so niedrig, das Unternehmen wird ja eigentlich quasi totgeredet, ja, aber es ist halt auch gerade aktuell Fakt, dass das Umsatzwachstum nicht da ist. Sie haben zwar vieles Neues in der Pipeline und wollen vieles machen, gab es ja letztens den PayPal Innovation Day, wo vieles vorgestellt wurde, aber man muss natürlich jetzt auch in den nächsten Quartalen was liefern, ne? Denn aktuell läuft zwar das Ergebnis jetzt besser, aber ja, Umsatz sehr, sehr zäh einfach, ne? Also, naja, also PayPal, man braucht, das haben wir aber, glaube ich, oft gesagt, man braucht da, glaube ich, viel Geduld einfach bei der Aktie, ne? Das ist jetzt kein Unternehmen, was jetzt nach oben knallt einfach.
Ja. Und ja, genauso oder eigentlich fast noch kritischer sind die Porsche-Zahlen ausgefallen. Ich weiß noch so, als sie vor einiger Zeit an die Börse gekommen sind, erst so der gefeierte Star am deutschen Autohimmel und nun ja, ist es einfach, also zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, echt zum Haare raufen. Also es wird sogar tituliert, dass die Zahlen richtiger Schock gewesen sind, ist auch teilweise nachvollziehbar. Man hat so ziemlich alle Prognosen verfehlt, teilweise deutlich, also auch zweistellig. Der Umsatz, der ging noch, der lag bei 8,86 Milliarden Euro, das sind 2% weniger, aber richtig krass sind die Gewinne gewesen, die haben sich quasi halbiert, 518 Millionen Euro. Das sind 57 Cent je Anteil gewesen. Im Vorjahr war man noch bei 1,02 €. Analysten hatten eigentlich eher so mit 63, 64 Cent gerechnet. Also das hat man um gute 10% nochmal unterboten. Und es ist natürlich vor allem daher auch schwierig, weil man eigentlich gedacht hatte, 2024 ist ein Übergangsjahr für Porsche und 2025 kann man richtig durchstarten. Das sieht jetzt erstmal nach dem genauen Gegenteil dann aus. Ja, also man wäre, glaube ich, aktuell froh, es wäre ein Übergangsjahr, also wo man so pari mit dem Vorjahr ist. Ja. Eine sehr schwierige Lage, weil das Unternehmen selber auch gesagt hat, dass vor allem die makroökonomischen Herausforderungen auch weiter bestehen sind oder bestehen bleiben und das dem Unternehmen stark zusetzt. Und ich meine, wir haben es ja schon oft auch davon gehabt, in China, es sieht sehr übel für unsere deutschen Autobauer dort aus.
Also ja. Prognose wurde massiv gesenkt, auch für den Umsatz 37 bis 38 Milliarden. Zuvor hat man noch gesagt 39 bis 40 Milliarden. Umsatzrendite 6,5 bis 8,5, zuvor 10 bis 12. Ich glaube, das eigentliche Ziel von Porsche sind ja eine EBIT-Marge von 20%. Also davon ist man meilenweit entfernt mittlerweile einfach, ja. Es gibt mehrere Probleme, unter anderem in China, wie gesagt, die Autos der Deutschen kommen da nicht gut an, auch das Branding Porsche reicht da nicht mehr, wenn so ein Xiaomi einfach die Hälfte nur kostet oder teilweise andere hier im Xiaopeng noch weniger als die Hälfte und die sind vollgepackt mit Multimedia, dann zieht das einfach nicht mehr. Und Porsche gibt übrigens jetzt auch selber zu, das haben sie vorhin nochmal gesagt, dass frühere Spitzenniveaus in China nicht mehr erreichbar sind, also gar nicht mehr. Also da ist kein Wachstum mehr. Mittelfristig sollten die Verkäufe wieder anziehen, sagen sie, aber ja, es sieht erstmal nicht gut aus einfach. Und man hat dann natürlich auch das Problem, dass man in den USA kein Werk hat und man ist zwar da gerade mit der Regierung am Sprechen, aber wird auch schwierig. Ne? Audi hat, glaube ich, keine eigene Produktion und Porsche nicht. Volkswagen hat ja eine, aber das wird auch zu Belastungen führen, denn wenn die Zölle so bleiben, muss man die Preise erhöhen. Und wenn Porsches noch teurer werden und wir in den USA ja auch gerade vielleicht in eine Rezession laufen oder zumindest die Verbraucher vorsichtiger werden, dann wird das jetzt auch nicht gut für den Absatz sein einfach. Ja, also ich glaube, ein Problem waren auch bei den Porsche-Zahlen, da gab es jetzt hier bei dem Batterieprojekt, das stampft man jetzt wieder ein und will das nicht alleine fortführen, ne? Denn da sieht man jetzt auch keine Chancen mehr. Also es ist dieses ganze Thema Elektromobilität und bei den Deutschen, das ist wirklich sehr, sehr schwierig alles, muss man sagen. Ja, sehr schade. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch gut an das IPO bei 80 und dann ging es auf 120. Mhm. Jetzt hat die Aktie fast zwei Drittel verloren. Und das Krasse ist, ich glaube, das hätte fast keiner auch gedacht, dass Porsche doch am Ende so verletzlich ist. Weil man hat ja immer gesagt, Porsche, nö, anderen geht's schlecht, Porsche läuft weiter, das ist so eine tolle Brand, das wird weiter gekauft. Aber nee, ist doch nicht so.
Ja, ist wirklich super schwierig, weil ich glaube, Porsche hat aktuell so ein bisschen sowieso das LVMH-Problem, dass halt doch viele so auch so als Lebensziel sich haben, einen Porsche, weil viele auch so in der gehobenen Mittelschicht können sich vielleicht doch irgendwann mal einen Porsche leisten, aber halt kein Lamborghini oder kein Ferrari, ja, und das ist auch ähnlich so wie bei den Luxusbrand mit LVMH, so von Louis Vuitton kann sich auch so der Normalsterbliche, wenn er lange genug spart, eine kaufen, aber eine Hermes-Tasche ist halt für immer unerschwinglich sozusagen, weil manche kriegst du ja gar nicht, da musst du ja auf eine Warteliste und da musst du ja schon mehrere gekauft haben oder besitzt, also das ist für viele halt schon unmöglich dann und das könnte so aktuell so ein bisschen das Problem sein, aber die Autobauer haben halt an sich, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, das brauchen wir jetzt nicht nochmal ausschalten, die haben halt noch ganz eigene Probleme aktuell, auch vor allem halt bei uns die Deutschen, ja, also bleibt weiterhin schwierig und ich persönlich wäre weiterhin auch sehr vorsichtig beziehungsweise skeptisch bei den Autobauern, genau. Ja, heute haben wir echt gar keine so richtig guten Zahlen vermelden können. Auch bei Pfizer war es jetzt nicht so prickelnd tatsächlich, aber die Aktie, die ist ohnehin schon ja länger nicht gut gelaufen. Ihr Problem ist einfach, dass sie aktuell zwar noch recht viel Geld verdienen, aber zum einen massiven Schuldenberg haben, zum einen kein Wachstum haben und das Schlimmste für die Pharmaunternehmen, massiv auslaufende Patente aktuell und in den nächsten Jahren. Sie hatten Umsatzrückgang im ersten Quartal von 8% vermeldet und das Reported Net Income ist um 5% zurückgegangen. Das Adjusted Income ist um 12% gewachsen. Wie gesagt, auch da darf wieder jeder selber entscheiden, welche Zahl er da lieber nehmen würde. Und sie haben aktuell eben das Problem, dass einer ihrer Verkaufsschlager Paxlovid, ja, die hatten halt einen Minus gegenüber dem Vorjahr von 75%. Da sieht man dann eben auch mal, was das dann wirklich für starke Auswirkungen hat. Sie haben auch weiterhin gesagt, dass es ein sehr herausforderndes Umfeld aktuell ist, nicht nur wegen dieser Zollthematik. Wir wissen ja auch, neuer Gesundheitsminister, der hat sowieso sich gegen die Pharmakonzerne und gegen die Nahrungsmittelkonzerne, zumindest jetzt erstmal heißt es, dass da so ein Feldzug geführt wird. Ich bin mal gespannt, wie viel oder ob überhaupt da noch was kommt dann, ob das jetzt alles so skeptisch ist. Bei Pfizer ist einfach das Problem, dass die bis zum Jahr 2030 und noch ein bisschen darüber hinaus noch massiv Patente verlieren werden. Und gerade die Medikamente, die so am Auslaufen sind, das sind die mit Abstand profitabelsten, in der Regel zumindest. Ja, und das ist eines der großen Probleme bei Pfizer. Deswegen, ich hatte es auch schon letztes Jahr gesagt, dass ich bei Pfizer auch irgendwann die Dividende deutlich wackeln sehe, weil es gibt jetzt aktuell hier wenig Gründe, dass man jetzt hier sagen kann, die haben jetzt so richtig die Möglichkeit, so drauf weiter hier das immer weiter zu erhöhen. Das fehlt aktuell, das Wachstum ist auch schon extrem zurückgegangen. Man sieht auch die Dividendenrendite, die ist extrem in die Höhe geschossen bei dem Unternehmen und das ist oft eben kein gutes Anzeichen dafür, wenn die Dividendenrenditen steil nach oben gehen, weil ja, und der Verlauf ist halt einfach ein Problem. In den letzten 3 Jahren minus 56% für so ein Dickschiff. Da sieht man eben auch, wie skeptisch der Markt dem gegenüber ist. Und es fehlt ihnen halt auch das Geld, um irgendwie durch eine große Übernahme da noch was zu regeln. Deswegen, ja, Pfizer bleibt weiterhin absolutes Problemkind. Man sollte sich da nicht von der hohen Dividendenrendite blenden lassen. Die sehe ich auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Jahren wackeln. Also ja, vielleicht jetzt nicht, dass sie komplett wegfällt, aber es würde dem Unternehmen definitiv gut tun, nicht so sehr an der Historie festzuhalten. Sie sind zum Beispiel auch kein Aristokrat oder ähnliches. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt da 50 Jahre oder so aufgeben würden. Laut meiner Recherche 14 Jahre ist natürlich schon ordentlich, aber Ja, das durchschnittliche Wachstum in den letzten 5 Jahren lag bei 2,5%. Also daran sieht man auch, es ist in der Regel meistens nur so ein bisschen das Minimum dann gewesen oder fast nur das Minimum. Deswegen Pfizer aktuell sehr schwierig. Da gibt's für mich sehr viel besser zu kalkulierende Unternehmen, auch im Pharmasektor, als eine Pfizer aktuell. Ja.
Nice, okay. Ich habe gerade eben hier gelesen, Scott Bessent ist gerade auch wieder am Sprechen. Er hat jetzt hier, aber jetzt ist Amazon in den Blick geraten. Er hat gesagt, der Amazon-Plan jetzt, dass man die Zollkosten explizit angeht bei den Produkten, ist ein feindlicher Akt und dass sie jetzt quasi hier mit den Chinesen Propaganda machen und sowas. Also es war mir fast klar, dass das den, this is the hostile and political act by Amazon. Also huiuiui. Da bin ich mal gespannt, ob die da nicht erst noch ins Kreuzfeuer geraten. Aber klar, Amazon, die müssen ja irgendwas machen, ne? Weil ansonsten kriegen sie es von den Verbrauchern ab. Aber ich sage, es wird immer, es bleibt verrückt einfach. Und vor allen Dingen Amazon E-Commerce, ja, die vieles aus China importiert haben, die sind halt brutal betroffen einfach. Ja. Das ist heftig.
Ja. Naja, wir werden es auf jeden Fall für euch weiter verfolgen. Also denkt dran, wenn ihr Lust habt, morgen Abend die Quartalszahlen von, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, welcher der beiden, die zwei großen, Apple und Amazon sind's, ja. Engine und Striker, Airbnb sind auch mit dabei, Block. Also da können wir bestimmt auch noch auf das ein oder andere Unternehmen gucken. Und am Vormittag nicht weniger spannend, Mastercard, Eli Lilly, McDonald's, Linde, CVS Health. Und wir können vielleicht auch noch mal über die Zahlen, die heute Abend kommen, Microsoft, Meta, Qualcomm, KLA, noch schamlose Eigenwerbung, die werde ich auf meinem Kanal streamen, könnt ihr auch gerne da anschauen, zumindest wenn ich nicht irgendwie krank werde, aber ich hoffe es nicht, ja, deswegen wir würden uns freuen, wenn ihr beim Livestream mit dabei seid, wird mit Sicherheit sehr spannend werden und wir probieren natürlich auch ein paar Fragen von euch zu beantworten. Deswegen macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut.